Rost und Stahl.
Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu Rost und Stahl Folge 39. Mattes, wir sind kurz vor der 40. Das ist fast schon ein Grund zu feiern, würde ich sagen. Aber nur ja, fast.
Fast unser Alter, ne?
Ja, okay, dann müssen wir noch zwei Folgen schaffen bis dahin, aber ja.
Ja, die kriegen wir noch hin, oder?
Ja. Ja, wir nehmen auf am 24. März, das heißt, aus eurer Sicht, liebe Hörer, sind wir tatsächlich relativ früh dran mit der Aufnahme, weil die Folge erst am, jetzt lass mich nicht lügen, 29. erscheint. Ja. Da bin ich aber nicht im Lande.
Also genau, jemand von uns beiden und ich bin es nicht.
Ausnahmsweise.
Spoiler-Alarm. Fliegt nach Ägypten, glaube ich, ne?
Ja, ganz genau. Ja, ich mache mal wieder so einen richtig schönen Pauschalurlaub.
Schön all-inclusive.
Ja, genau.
So, Cocktails.
Ja, genau, so richtig das Klischee des dicken weißen Mannes, der
ja fliegt und sich, richtig Heavy Metal, ne?
Ja, genau. Ich glaube, es hat so ungefähr nichts mit Heavy Metal zu tun.
Ja, doch, Metal Cruise ist, glaube ich, auch nicht anders.
Ja,
nur,
stimmt.
Nur, dass du dann auch die Musik live hörst, die du dann aus der Dose konservierst. Ne?
Ja, ich weiß gar nicht, wie das ist in Ägypten. Darf man da sowas hören oder wird man da sofort eingeknastet? Keine Ahnung.
Nee, es gibt auch ägyptische Bands. Das ist ja, da bist du auch schon stark an unserem Thema heute dran, ne?
Ja, bin ich.
Ja, weiß ich nicht, könnte man meinen, aber ich denke so, viele Witze gehen ja in diese Richtung, ne?
Ach so.
Darf man das?
Ja. Ja, genau. Wir haben uns ja hier heute ein Thema ausgesucht, was vielleicht mal wieder so ein bisschen randständig ist. Wir hatten ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angekündigt, dass wir mal so, ja, mal wieder was anderes ausprobieren wollen. Das machen wir heute auch. Aber bevor wir damit loslegen, Mattes, wir haben ein bisschen Feedback gekriegt. Wollen wir damit mal so ganz entspannt flockig reinstarten?
Ja, gerne. Ein bisschen des Feedbacks habe ich auch mitbekommen, aber das war gesagt, uns haben ein paar Leute oder zumindest eine Person auf Twitter geschrieben.
Ja.
Wir schauen mal, aber ich bin gespannt. Ja.
Genau, und zwar hat uns der liebe Jürgen, der hier schon ein paar Mal zu Ehren gekommen ist, hat mir mal wieder eine Nachricht geschrieben auf Twitter am 21., also vor 3 Tagen schon. Und ich versuche es mal halbwegs stotterfrei vorzulesen. Ihr müsst meine Stimme ein bisschen entschuldigen. Ich war krank. Bei dir war es auch mal wieder so weit, ne? Aber bei dir ist das ja Dauerzustand. Bei mir ist das ja nur so 2-mal im Jahr so richtig. Und das ist noch nicht so ganz ausgestanden. Deswegen, falls ich mal hier irgendwie ordentlich reinschnief oder huste oder so, müsst ihr entschuldigen. Ich denke mal, morgen, übermorgen ist es wieder weg. Aber jetzt im Moment ist halt noch ein bisschen ätzend so. Naja, ich versuche mal mein Glück. Hi, ihr zwei. Will mal wieder kurz meinen Senf zu den letzten beiden Episoden von euch geben. Magnum, war mir gar nicht bewusst, was für eine umfangreiche Diskografie bzw. Historie die Band hat, kam mit Magnum in meiner Jugend in Berührung, das waren die Alben On a Storyteller's Night und Vigilante, heißt das Vigilante? Mhm.
Ja, ne? Ja, Mitte der 80er. Je nachdem, wie du es aussprechen willst, aber kann man vielleicht so sehen, ne?
Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich es anders aussprechen soll.
Ja, Vigilante irgendwie so.
Ja, das ist wahrscheinlich wieder so ein perverses englisches Wort, was französische Wurzeln hat, wo man nicht so richtig weiß, wie man es aussprechen soll, ne? Naja, egal. Danach habe ich sie ein wenig aus den Augen verloren, beziehungsweise weniger verfolgt. Auf alle Fälle kein Fehler, dass ihr diese Band mal ausführlich gewürdigt habt. Ja, das denke ich, ja, ausführlich ist so eine Sache mit 4 Alben, aber ja.
Nee, also wir haben es ja keinen Zacken aus der Krone gebrochen, aber wir haben es mal selber ein bisschen näher damit befasst und ja, war auf jeden Fall interessant, ne? Definitiv eine sehr interessante Band.
Ja, genau. Er schreibt weiter, zum Thema Zeitgeist. Dieses Mal habe ich es andersrum als sonst gemacht und mir erst die Alben angehört und dann eure Besprechung dazu. Gerade bei Chapel of Disease waren das sehr überraschende Erlebnisse für mich. Ist ja nicht mein Favorite Genre, aber hat mich definitiv ziemlich geflasht, die Scheibe, muss ich zugeben. Hatte mich nur gewundert, dass der Opener ein Instrumental, angefangen im ersten Song, bis es nach circa 3 Minuten losging, als Instrumental anfing. So. Und dann war ich jedes Mal wirklich auf den nächsten Song gespannt, was mich da so erwartet. Wirklich hörenswert, vielschichtig, experimentell und so weiter und so fort. Also danke, wieder mal Inspiration von euch bekommen. mir was Neues anzuhören und nicht nur die neue Saxon und Priest. Danke dafür.
Ja, cool.
Er fragt, ob wir mal so ein bisschen was über unsere Hörer und so Statistiken und sowas rausgeben könnten oder mal drüber reden können. Können wir machen, würde ich allerdings nicht hier machen. Machen wir vielleicht mal in einer separaten Folge irgendwann. Wo die Leute herkommen, worüber die uns hören, wie viele es eigentlich sind und sowas, machen wir mit Sicherheit irgendwann. Ich kann euch gleich sagen, wo ihr so herkommt, kann ich höchstens an eurem Feedback erahnen, wenn ihr es uns sagt. Ansonsten wissen wir das schlicht nicht. Ansonsten so über welche Services und so ihr uns hört, da können wir sicherlich mal ein bisschen drüber reden bei Gelegenheit.
Ja, oder wenn wir halt sagen, wir machen mal eine separate Folge drüber, da haben die Hörer jetzt Zeit, uns gerne in unseren Foren, welchen Social-Media-Kanälen auch immer, Feedback zu geben, mal zu schreiben, wo ihr herkommt, euer Background, gerne eure Metal-Story.
Genau, gerne. Das wär doch mal richtig super. Dann können wir mal so ein bisschen auswerten, wer uns so hört, wo wir gehört werden, wer ihr so seid. Also ihr müsst ja jetzt nicht irgendwie noch das letzte Detail über euch rausplaudern, aber vielleicht einfach mal so grob die Himmelsrichtung und ne, ein bisschen was zu euch, wenn ihr wollt. Ne? Über die bekannten Kanäle rostundstahl.de, Twitter, Instagram, was weiß ich, wo auch immer ihr uns erreicht. Ne? Genau, das wär's für heute. Macht's gut, Jürgen. Ja, vielen Dank, Jürgen. Freut uns natürlich sehr, dass du mit Chapel of Disease so viel anfangen konntest, dass wir da sehr glücklich mit waren, haben wir ja, glaube ich, auch deutlich gemacht in unserer letzten
Nicht nur Folge. Wir, ich glaube auch diverse Medien, diverse Zeitschriften. Das Album kam einfach mega an, ne? Auch zu Recht, also
jetzt ja, schon auf Klassiker jeden Fall. Fast. Ja. Ja, in eine ähnliche Richtung geht der Kommentar von Andreas, den er uns heute, am 24. heute Vormittag auf unserer Homepage auf rostundstahl.de hinterlassen hat. Er schreibt, hallo ihr zwei, schon allein wegen des Covers und dem genialen Titel fühle ich mich als Astronomiebegeisterter angesprochen. Auch nach längerer Recherche konnte ich nicht rausfinden, ob es sich bei dem Cover um ein reales Deep Sky Objekt handelt. Ich vermute daher ein gemaltes oder KI-generiertes Bild. Vielleicht könnt ihr das ja beim Interview rausbekommen. Ja, okay.
Mal schauen. Ja, guck mal, wir sind ja auf dem Rockhard, aber wahrscheinlich wird uns auch wieder mal der Backstage-Zugang verwehrt.
Ja, aber man könnte ja tatsächlich mal da hinschreiben. Ne? Egal, die Scheibe ist der Hammer und wächst nach jedem Hören. Die kehligen Growls erinnern tatsächlich an S-Fix, finde ich aber beim Vorgängeralbum präsenter. Und wie ich finde, an Vetain. Ja, kann man so sehen. Wer hier auf puren Death Metal hofft, wird enttäuscht. Viele ruhige, geradezu rockige Passagen nehmen einen großen Raum ein. Kann man es als Rock'n'Roll Death Metal beschreiben? Ja, vielleicht, ne? Selbst Dire Straits Gitarren kann man raushören, aber auch hier beim Vorgängeralbum deutlich stärker und ein ganz kleiner Tribut an Metallica Seek and Destroy, Kill 'Em All, klingt im Song Selenophile bei Minute 4:18 an. Okay, das habe ich nicht gehört, aber ich...
Müssen wir nochmal dezidiert reinhören. Aber warum nicht? Ja, kann ja gut sein. Ja.
Ja. Genial, die kraftvolle und klare Produktion runden das Ganze ab und bringt wirklich eine frische Brise in die Szene. Wird sicher bei meiner Top 10 2024 ganz oben stehen. Grüße, Andreas S. Ja,
Nicht nur bei seiner. Ich denke, das wird so ein Favorit dieses Jahr auf jeden Fall bleiben. Also, es begeistert mich auch immer noch
bei allen. Vor.
Ich habe das immer mal zwischendurch am Laufen. Ja, tolle Platte.
Und um das Ganze abzuschließen, das Thema Chapel of Disease, hat uns Stefan geschrieben, auch am 21.09. zusammen, während ich hier diese Zeilen schreibe, sitze ich in unserer Küche, habe meine Teufel-Mickey-Mäuse auf und lausche der aktuellen Chapel of Disease Echoes of Light. Um es vorwegzunehmen, dieses Album ist ein Volltreffer, eine 10 von 10, eine Göttergabe, das Album des Jahres 2024 über alle Genres hinweg, ohne Wenn und Aber. Selten hat mich ein Album so gepackt, mit jedem Hören werde ich hineingesogen. Das ist mir bisher bei sehr wenigen Alben passiert, an eines kann ich mich erinnern, es war Wild Honey von Tiamat und das ist schon Mitte der 90er rausgekommen, also wurde es echt mal Zeit für einen würdigen Nachfolger. Alle 6 Songs sind extra klasse, ganz gleich, ob mit Klarstimme oder Growling und Shouting. Abgerundet wird das Ganze noch von einer klasse Produktion, dynamisch, luftig, harmonisch und an den richtigen Stellen druckvoll. Ich ziehe meinen Hut, Chapeau, Chapel of Disease. Neben der Vinyl werde ich mir in nächster Zeit wohl noch ein Shirt und einen Patch für die Kutte gönnen, wenn die Burschen nur mal in unserer Nähe ihre Zelte aufschlagen würden. So, das waren meine 5 Pfennige zur Scheibe. Danke für die Episode und bis zum nächsten Mal. Grüße aus dem Emsland, Stefan. Ja, da haben wir doch schon mal ein Emsland. Siehst du, bis dahin werden wir gehört, Mathis.
Ja, aber der gute Stefan kann auch gerne zum Rockhard kommen.
Ja, das ist jetzt auch nicht so weit. Ja.
Und er wäre eingeladen in unser Camp, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall.
Kann er gerne zu uns stoßen, wenn er Bock hat und sich ein Ticket holt. Ja. Können wir dann gerne privat besprechen. Also wenn du Zeit und Lust hast. Nein, und scheiß, das spielen sie halt und es ist ein tolles Festival. Naja, soll er halt rumkommen, da kann er sie sehen. Und zu Tiamat Wild Honey muss ich nur sagen, oh ja.
Ja.
Auch einer meiner All-Time-Favorites.
Absolut, auf jeden Fall. Absolut geniale Scheibe. Ich, also ehrlich gesagt, so diesen Sprung hätte ich jetzt, glaube ich, nicht hingekriegt zu Tiamat von Chipluft.
Nee, hatte ich jetzt so auch nicht gesehen, aber ja, ich meine, so kann man verstehen, ne? Auch gerade so mit diesen Gothic-Anleihen rein, ne, das ist ja so ein bisschen auch, wo diese aus diesem Death Metal ja nicht rausgekommen sind komplett, aber schon irgendwie eine ganz andere Schiene gefahren haben, ne? Und da trifft man sich irgendwie auch so mit vielen Songs und ja, vielleicht auch, ne? Ja.
Ja.
Warum nicht?
Ja, danke Leute, dass ihr uns tolles Feedback geschrieben habt und dann auch nochmal bestätigt habt, dass wir mit unserer Einschätzung, was die Platte angeht, da offensichtlich nicht so ganz daneben lagen an der Stelle. Das scheint ja wirklich irgendwie ein großartiges
Ding zu sein. Ja, konnten wir auch nicht sämtliche Zeitschriften oder wegweisende Fachzeitschriften haben die Platte ja auch abgefeiert. Von daher ist dann, glaube ich, auch von uns auch zu vertreten, dass wir da relativ gute Noten vergeben haben, ne?
Ja, das stimmt. Mathis, hast du in letzter Zeit neue Musik gehört?
Ja, schon. Aber auch wenig verwunderlich auf meine Vorbereitung für die nächste Woche, die jetzt sehr nah ansteht bei dem Zeitpunkt dieser Aufnahme. Mhm. Judas Priest,
ja,
die neue Platte. Ne? Die höre ich so ein bisschen rauf und runter, natürlich. Und davon abseits sehr viele Sachen, die sehr wenig mit Heavy Metal zu tun haben, wie Entspannungsmusik, dass man mal abends zur Ruhe kommt. Ja, Delfingesänge sind es nicht, aber so in die Richtung geht es schon fast. Ich wünschte, ich könnte mehr Rock'n'Roll kommunizieren, aber ich glaube, das Rock'n'Rolligste, was ich zu der Zeit gehört hatte, waren dann doch wohl die neue Priest-Platte. Die neue Saxon auch noch ein bisschen, weil die ja auch dann, ich will nicht sagen, Vorbands sind, das sind ja irgendwie auch Bands, die gleichwertig agieren können. Ja, Uriah Heep, die spielen auch an dem Tag, wie ich wohl weiß. Und mal schauen, lange nicht mehr reingehört, vor einigen Jahren mal live gesehen. Natürlich bei weitem nicht mehr das, was die Originalbesetzung vielleicht mal gewesen ist. Da kann man dann nicht groß mitreden, wie es früher mal war. Aber so die Klassiker spielen seit raus, irgendwie ein, zwei Leute von der, ich weiß nicht, Originalbesetzung oder zumindest von einem der Urbesetzungen, die Band gibt es ja viele, viele Jahre, sind ja immer mal irgendwie dabei und schauen wir mal, wie es wird. Ja. Aber ich freue mich drauf.
Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Ich bin ja nicht dabei, ich bin ja nicht mal im Lande zu dem Zeitpunkt, aber wird bestimmt cool. Wird bestimmt super, Judas.
Ja, ich werde berichten.
Ja, und dann sehen wir ja KK's Priest, sehen wir ja dann in Kürze auf dem Rockhard.
Ja, wobei die auch einige Priest-Klassiker wohl im Repertoire haben. Und das wird auch auf jeden Fall mega cool.
Den Tim Ripper mal wieder, ja. Ich bin tatsächlich in einer etwas anderen Richtung unterwegs im Moment. Ich bin tatsächlich durch Zufall auf Insomnium gestoßen, die mir bis jetzt noch so gar nicht wirklich was gesagt hatten. Also,
oh, bitte nicht.
Und ja, nur wegen dem Namen jetzt oder was?
Nein, ich muss sagen, ich kann das verstehen. Die Band wird sehr stark abgefeiert und ich kenne einige Leute auch privat, die Band sehr mögen. Da kann ich auch alles verstehen. Aber mich hat die bis heute nicht erwischt. Ich kann dir gar nicht sagen, woran es liegt. Also definitiv nicht, weil es schlechte Musik oder schlechte Musiker singt. Aber irgendwie, ich kriege den Dreh mit der Band nicht. Also die hat mich bis jetzt immer sehr, sehr kalt gelassen. Ne? Also ich weiß, wie stark die so im Kommen sind. Immer wieder die Tours werden gefeiert. Die waren, glaube ich, auch schon mal auf dem Rockhard, wenn ich nicht irre.
Ja, das kann gut sein.
Ja.
Aber ich hatte sie bis jetzt halt auch nicht wirklich auf dem Schirm. Aber ich habe ein Live-Video von denen bei YouTube reingespült gekriegt, nämlich Only One Who Waits. Live von 2023 und das hat mich echt ziemlich umgehauen, muss ich sagen. Ich habe danach so ein bisschen so in die anderen Sachen von denen reingehört, aber wer mal da irgendwie ein Ohr und ein Auge riskieren will, vielleicht also Insomnium Only One Who Waits, fand ich richtig geil, richtig coole Live.
Ich guck's mir auch gerne nochmal an, also ich gebe dir auch gerne noch eine weitere Chance, aber wie gesagt, bis jetzt haben sie mich nicht gecatcht.
Ich finde es,
wie gesagt, es geht nicht sagen, genau woran es liegt. Ne?
Also es ist so ein bisschen, es ist nicht das gleiche wie Chapel of Disease, das auf gar keinen Fall. Aber es spricht tatsächlich hier und da bei mir so die gleichen Synapsen an, sag ich mal. Also das ist nicht so ultra weit davon weg. Das ist ja auch so ein Melodeath-Zeug, ne? Und aber schon ich, anders.
Chapel aber, of Disease als alles bezeichnet, aber jetzt auch wirklich nicht als Melodeath.
Ja, okay. Aber Insomnium würde ich so bezeichnen. Also so dieser ja, Death Metal-Anteil, ne? Und aber wie gesagt, es spricht so die so ähnliche Bereiche bei mir an. Wie die Chapel, die Scheibe. Also wer die Chapel gemocht hat, vielleicht einfach mal reinhören in den Song und dann lasst uns gerne Feedback da und sagt, ob ich da voll falsch liege und gar keine Ahnung habe oder ob ich da super bin. Mathis, ich habe gerade, bevor ich hier so den eleganten Schlenker über was hören wir gerade so gemacht habe, habe ich ein Mini-Feedback noch übersprungen, tatsächlich mit Absicht, nämlich, und jetzt pass auf, jetzt kommt hier der Überleitungsking aus der Hölle. Ich habe mal wieder von unserer Hörerin Ramona mal wieder Bier geschickt gekriegt. Und ich habe mir es extra aufgespart für heute Abend, nämlich ein IPA. Und zwar wieder aus der Geilings-Brauerei. Das ist, du wirst dich erinnern, die ja. Brauerei, die auch das Dong-Bier braut. Ne? Und du weißt auch, wer das macht, den kennen wir nämlich, das ist nämlich der
Kai. Kai Hawaii.
Genau, der Kai Hawaii. Und ja, das, Grüße und gehen jetzt, raus. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die Überleitung. Kannst du dich erinnern, was Kai uns, nee, anders, ist falsch, wie wir Kai teilweise eingesetzt haben in der Vergangenheit?
Ja, er hat dann gelesen, irgendwo, egal wo.
Ja, auf Festivals, lesen. Auf unseren eigenen Veranstaltungen zum Beispiel.
Privat, auf Feiern.
Ja.
Egal wo er war, er musste lesen.
Ja, er und, war auf jeden Fall, man könnte sagen, er war unser kleiner privater Metal-Comedian, oder?
Das ist auch eine schöne Überleitung zur Folge.
Genau. Kai, also um das ganz kurz einzuordnen, er hatte damals so ein Aufklärungsbuch aus den 80ern oder 90er,
weiß ich nicht. Ist das nochmal?
Oh, ich weiß nicht mehr. Es war von irgendeinem Christenspinner geschrieben, irgendeinem evangelischen Pastor oder so.
Ich glaube, ich auch schon längst vergriffen, ne? Der kriegst du auch
ja,
so
nur noch der aus zweiter Hand. Der hatte das nur irgendwo rumliegen und das war einfach super geil, weil er hat halt. Also es ging halt explizit um Hardrock und Heavy Metal und dass das total böse ist und die Jugend verdirbt und tralala. Und er hat das sehr schön pathetisch vorgetragen bei vielen Gelegenheiten. Also wie gesagt, auf Festivals, dann hatte ich ihn, weil wir uns da immer so drüber beömmelt haben, auf einer eigenen Veranstaltung mal als Pausenunterhaltung eingeladen. Hab ihm dann ein Mikro vor die Nase gesetzt und hab gesagt, hier, bespaß mal die Umbaupausen ein bisschen.
Das kam und das hat ja auch echt funktioniert. Ne? Ich meine, wenn das mit dem Brau nicht geschafft hätte, also da hätte ich ein zweites Standbein gehabt. Also
ja, das stimmt.
Auf jeden Fall. Traum von Menschen hingen an seinen Lippen. Also,
ja. Und es war wirklich Wahnsinn. Mega lustig. Also es war, wir haben uns da wirklich damit mal weggeschmissen bei der Nummer. Ja, aber es gibt ja tatsächlich Leute, die versuchen, damit Geld zu verdienen oder es auch schon tun. Und ja, wir haben es schon angedroht, ein bisschen über Comedy im Metal reden. Und jetzt mal ganz kurz zur Abgrenzung. Wir reden heute nicht über sowas wie JBO oder so. Also
nee, wir wollten halt nicht über Fun-Metal-Bands reden. Ich meine, könnte man machen, lassen wir aber wahrscheinlich mal lieber, ne? Weil da, glaube ich, beide nicht so einen Bock drauf haben. Das ist so bedingt lustig. Ich glaube, es gab Phasen in seinem Leben, da fanden wir beide mal so Bands wie JBO irgendwie noch relevant und lustig. Ich will auch nicht sagen, dass die schlechte Musiker sind, aber das holt mich seit Jahren
nicht mehr
ab. Andere Liga, aber ähnliches Genre kann man sagen. Knorkator zum Beispiel, aber über sowas reden wir halt auch nicht, ne?
Ja, oder Nanowar aktuell, ne? Sowas.
Ja, also die wir beide sogar noch feiern, einfach auf musikalischer Ebene, weil es teilweise Bock macht, lustig ist oder über die Videos Spaß macht. Aber also über sowas wollen wir nicht reden, nicht Fun-Metal, ne? Sondern
über Metal-Fun sozusagen.
Comedy und Musik, insbesondere mit Bezug auf Heavy-Metal.
Genau, also wir wollen uns quasi von der anderen Richtung nähern, nicht von der Musik dem Spaß, sondern vom Spaß der Musik sozusagen. Und Anlass ist ja so ein bisschen, dass ein relativ oder sehr erfolgreicher deutscher Comedian vor kurzem ein Metal-Album rausgebracht hat, nämlich Bülent Ceylan. Und das hatten wir so ein bisschen zum Anlass genommen, um das Thema mal anzureißen, aber wir wollen jetzt hier nicht irgendwie groß und breit über Bülent Ceylan reden, also vielleicht nur so ein paar Sätze zu ihm. Er hat sich ja immer so ein bisschen oder gibt sich ja immer so ein bisschen als der Metaller der deutschen Comedy-Szene, ne? Also ich meine, lange schwarze Haare, Lederjacke
ich
glaub, und
das
so.
Das ist halt das hat so seinen Style. Er ist halt Metaller, aber ich glaube, das ist auch schon lange nicht mehr Basis seiner erfolgreichen Show.
Nein.
Sieht man auch. War's auch muss noch ja lange nie. Suchen, um, ja. Sag ich mal, Comedy-BL-Content von ihm zu finden. Das ist echt Recherchearbeit.
Ja, nee, also das war auch noch nie. Also der ist über die andere Schiene, ne? Der ist als Mainstream-Comedian erfolgreich geworden, ne?
Also ich weiß gar nicht, wie er genau erfolgreich geworden ist. Ich glaube schon, dass so die Anfänge auch natürlich viel mit den Stereotypen im Metal zu tun haben.
Oh, bei Bülent Ceylan, ich glaube, da war mehr die Stereotype mit seiner türkischen Herkunft und so, die waren da
deutlich wichtiger. Das auch, und das ist auch bis heute noch präsent. Also ja. Das spielt ja heute noch eine große Rolle. Ja. Aber ich glaube, diese Metal-Geschichte findet so ein bisschen am Rande statt, aber er macht es ja halt, durch sein Auftreten so ein bisschen publik mit den langen Haaren, wie du schon sagst.
Genau.
Er trägt oft Metal-Shirts, also er macht da halt keinen Hehl raus und das war auch schon immer Bestandteil, soweit ich weiß, seines Comedy-Programms. Aber,
ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber das war nicht Basis. Also vielleicht ein paar Hard Facts. Er wurde geboren am 4. Januar 76 in Mannheim und der ist so, ich würde mal sagen, so ab Mitte der Nullerjahre, vielleicht Anfang der Nullerjahre, ist der recht erfolgreich geworden in Deutschland. Der hat so Mitte der 90er, Ende der 90er hat er angefangen mit seinem Zeug, mit seinem Bühnenprogramm und hat dann so seine ersten Auftritte so, also nennenswerten Auftritte dann so ab Anfang der 90er Jahre hingelegt.
Tatsächlich, und ich muss sagen, ich kenne ihn, glaube ich, eher so, würde ich sagen, so seit den späten Nullerjahren.
Ja, genau. Da wurde er dann so richtig erfolgreich. Tatsächlich bin ich ihm mal begegnet. Ich habe ja mal für einen Veranstalter gearbeitet in Gelsenkirchen und er ist damals mit seinem Tourtross bei uns aufgetreten in der im Sportparadies in Gelsenkirchen. Und super netter Typ. Er ist so, also der reist immer so mit seiner ganzen Familie. Ich tue mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen Unrecht, aber das war so ein bisschen so. Der Bus fährt vor, er steigt aus, begrüßt jeden mit Handschlag, super freundlich und stellt sich vor, stellt seine Leute vor und so, ja, hier, das ist mein Bruder, das ist mein Koch, das ist mein Cousin, der leitet die Security, so, weißt du, so richtig so klischeehaft, ne, aber super entspannt, super freundlich, total nahbar und also ich sag mal, da habe ich andere kennengelernt in dem Bereich.
Ja, meistens Deutsche wahrscheinlich, ja. Weil die aber so schnodderig sind, aber
genau.
Das passt ja sehr gut, ne? Die meisten türkischen Freunde, die ich so in meinem Leben hatte, das war immer alles sehr herzlich so und ich kann mir das sehr gut vorstellen, ne? Aus der türkischen Familie kommt, dass man da so ein bisschen herzlicher einfach ist, ne? Nicht so.
Ja, der ist auf jeden Fall, mittlerweile würde ich sagen, gehört er schon so zu den, ja, sagen wir mal großzügig Top 10 der deutschen Comedy so, also der spielt da schon ganz oben mit, behaupte ich mal. Der hat einiges an Preisen eingesackt. Der war irgendwie ständig in irgendwelchen Game-Shows hier. Mask Singer hat er 2019 mitgemacht und keine Ahnung, genial daneben irgendwie und alles Mögliche. Also der war wirklich bei
vielen Sachen
und wie gesagt, ständig auf Tour, ne?
Ja, da kann man so sagen, dauerpräsent in den Medien auf jeden Fall.
Ja. Ja. Ja, und er hat tatsächlich durch seine persönliche Liebe zum Metal, er ist tatsächlich schon mehrmals auf dem Wacken aufgetreten und auf dem Summer Breeze ist er auch schon aufgetreten. Und soweit ich weiß, er tritt dieses Jahr wieder auf dem Wacken auf. So, ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon mehrmals, er ist schon einmal 2014
auf dem Wacken aufgetreten. Er war auf jeden Fall schon auf dem Wacken, also und auf dem Summer
Breeze
wahrscheinlich auch, ja.
Ah nee, hier 2011, 2014 und dieses Jahr auch wieder auf dem Wacken. Und auf dem Summer Breeze ist er 2010 schon aufgetreten. Ich habe mir das mal angeguckt, was er da gemacht hat. Ich glaube, das war von 2014. Hat er auch tatsächlich gesungen schon, allerdings Halbplayback. Also er selbst hat gesungen und der hat halt immer so viel so Antirassismus-Botschaften und so in seinen Songs. Das merkt man ja jetzt auch auf dem Album, was er jetzt rausgebracht hat. Und das Album, was er jetzt rausgebracht hat, hat er unter dem Namen Bülent Ceylan und Band, ne, rausgebracht. Mhm. Und ja, wie würdest du das in ein paar Sätzen beschreiben, so inhaltlich? Du warst jetzt ja nicht so mega begeistert davon, aber vielleicht kannst du es trotzdem
beschreiben. Ich hatte ja meine Meinung schon gesagt, ich hätte mir gewünscht, ich wäre begeisterter davon. Also ich verstehe die Intention dahinter und das finde ich auch gut, ne, dass er halt, sag mal so, relevanten Sachen wie Rassismus damit nochmal eine Fahne entgegenhalten möchte, sich für gewisse Sachen einsetzt. Die Botschaft finde ich gut von dem Album, das ist nicht die Frage. Und am besten funktioniert er für mich auch in den letzten beiden Songs, die nichts mit Metal zu tun haben, die auch wie so, wie beliebiger, aber wie so, sagt man so, deutsche Chartsongs klingen, so ein bisschen so mehr in diesem Pop-Bereich, mit sehr vielleicht persönlichen Texten auch rangeht, so wirkt es da an der Stelle. Nicht, dass das andere nicht persönlich ist, da versucht er eine Botschaft so für die Gesellschaft zu vermitteln oft, und das, der Teil ist auch gut, aber ich finde das musikalisch nicht gut auf so vielen Ebenen, das muss ich leider so sagen. Also erstmal so die Band, von der er in den Medien so begeistert ist, er hatte ja mit der Rockart ein Interview gehabt, das hatte ich gelesen, da war er so angetan von seiner Band, was für ein gutes Werk die da gemacht haben. Muss ich sagen, hört sich für mich auf Platte nicht so an. Es klingt alles sehr künstlich, sehr dosentechnisch. Richtig schlimm der Sound teilweise. Also das reißt mich überhaupt nicht runter. Ich finde die Produktion sehr grenzwertig. Gefällt mir gar nicht. Und dazu noch die Musik, muss ich sagen, er kann singen. Also die Stimme, so von ihm finde ich nicht schlecht, ne? Da kann er gerne öfter machen und vielleicht auch mal in einer ernsthaften Band irgendwie was starten. Deutsche Texte sind immer sehr schwer, aber ich tue mich ja auch schon mit seiner Comedy recht schwer. Das ist so nicht mein Humor. Das muss es auch nicht sein.
Du ja, kann ich voll verstehen.
In der Gesellschaft so. Das ist okay so. Ich meine, er hat ja seine Hörer, er verkauft gut. Mein Gott, so, ne? Muss ja nicht jeden letzten Deppen da begeistern. Das ist schon in Ordnung, aber ich habe das Gefühl, die Musik geht so ein bisschen im Deutschen so, ist das eh extrem schwer. Also so gerade im Rock- und Metal-Bereich, ne? Da musst du noch gute Musik machen. Und dann so in immer diese gleiche Leier mit diesen Kreuzreim und was hast du nicht gesehen? Also das ist nicht sonderlich innovativ. Ist wahrscheinlich im Englischen auch nicht, da klingt es weniger schlimm. Und ich finde auch teilweise die Texte so, ja, die Aussage, okay, super, aber das catcht mich nicht, ne? Ich finde das teilweise, ja, also ich kann mir das nicht, ich kann mir das nicht gut anhören. Und dann noch so die Musik, so ein bisschen so neu, deutsche Härte mäßig.
Ja, das kriegst du halt da auch nicht raus, ne? Wenn du Deutsch singst, klingst du halt automatisch nach Rammstein und das.
Ja, so ein bisschen, aber auch so wie die Musik spielt, mit der Band verbunden, das ist einfach alles eine komplett unglückliche Mischung irgendwie. Mhm. Wobei wahrscheinlich jeglicher Künstler alles für sich einzeln mehr könnte, aber die Mischung ist es nicht. Also ich verstehe die guten Kritiken da teilweise nicht dran. Auch wenn ich mit der Musik nicht viel anfangen kann. Ich habe ja auch schon Platten von anderen Bands aus dem Bereich gehört. Ne? So nimmst du mal so Eisbrecher, so Neue Deutsche Härte. Da will er gar nicht rein. Das will die Platte auch gar nicht sein. Ne? Aber ich würde sagen, musikalisch geht's oft leider ungewollt dann in diese Richtung. Und aber auch da scheißt man halt ab. Ne? Also das ist nicht meins. Wem es gefällt, ich will es nicht madig machen, schön, ne? Das ist immer, Musik ist gefallen und wenn es dir gefällt, dann ist doch alles gut. Aber, ja.
Also, ich glaube, das Problem ist.
Was nimmst du denn raus aus der Platte?
Also, ich glaube, das Problem ist ein bisschen, also, ich werde da auch nicht so richtig warm mit, muss ich sagen. Ich bin da vielleicht ein bisschen gnädiger noch als du. Ich kann dem hier und da ein bisschen mehr abgewinnen. Aber ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, er kommt aus dem Mainstream-Comedy-Bereich. Er hat ein Metallerherz, das will ich ihm nicht absprechen. Und er möchte jetzt gerne Metal machen. Aber er möchte, glaube ich, gleichzeitig auch sein Mainstream-Publikum nicht total verschrecken. Und dadurch ist es irgendwie so.
Er singt auch gut, das möchte ich auch noch dabei erwähnen. Er singt gut, also ich finde, da ist er nicht falsch aufgehoben. Der kann durchaus Frontmann von einer Metal-Band sein oder sowas.
Klar, aber damit kriegst du halt nicht Oma Katsuschke, die normalerweise zu seinem Bühnenprogramm rennt. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass das irgendwie so zwischen Metal und Schlager so auf halber Strecke verreckt irgendwie. Und ja, das ist halt nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Das ist auf der einen Seite, sind da ein paar ganz lustige Sachen dabei. Hier zum Beispiel, wenn Metaller traurig sind, den finde ich wirklich ganz witzig. So, ne, dieses, wo dann immer so die, so wie hart wir doch alle sind, ne? Und wenn wir dann aber traurig sind, das erinnert so ein bisschen an JBO hier mit Gänseblümchen. So. Und die.
Da können wir gleich über so ein Metathema nochmal reden, ne? So Humor im Metal und
ja, genau. Genau, aber das geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung. In dem Fall macht er sich tatsächlich über den Metal ein bisschen lustig, aber auch nicht bösartig, finde ich. Also, das ist schon alles in Ordnung, aber es ist halt nicht Fisch, nicht Fleisch. So, ne? Das ist halt einfach nicht wirklich Metal. So, also.
Ja, musikalisch finde ich es auch einfach nicht gut gelungen.
Also, ja.
Der Mix ist es vielleicht auch, ne? Ich will ja gar nicht den Musikern irgendwie was Böses, dass die da scheiße gespielt haben, aber so wie der Mix letztendlich klingt, Ja, das ist halt nichts. Ne? Sollte den Mainstream ansprechen? Ich kann es mir irgendwie, ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen. Also, da kann auch keiner gut finden.
Ja, also, ich glaube, es soll den Mainstream nicht verschrecken, sagen wir so. Also, wenn der da jetzt hergegangen wäre und irgendwie richtig auf die Schnauze gehauen hätte und da irgendwie den übelsten Death Metal abgefahren hätte und wir jetzt hier sitzen würden und klatschen würden, dann wären wir aber halt auch die Einzigen, die hier sitzen und klatschen würden. Ne? Und ich glaube, das wollte er halt verhindern. Also, ist eine Unterstellung, ist eine Vermutung. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil, wie du schon sagst, so die Vocals sind tatsächlich noch das Beste da dran. Und
ja, er singt echt gut. Also, ich finde, der ist kein schlechter Sänger, der Bülent. Definitiv nicht, ne?
Ja. Ja, wir wollten es eigentlich gar nicht so verreißen. Jetzt haben wir es doch ein bisschen verrissen. Man kann es sich ja.
Ja, weil die Intention ja sehr, sehr geil ist, ne? Er hat ja eine geile Botschaft, so auch. Das ist alles nicht schlecht. Und gerade so die letzten beiden Songs, die nichts mehr mit Metal zu tun haben, finde ich, da ist er auch am stärksten gerade drin. Einfach so die Musik, wie nennt man das so, deutscher Pop, dann. Relativ gefällig, fürs Radio auch absolut tauglich. Könnten Hits werden sogar, ne?
Ich
meine Musik, aber.
Ja, ich finde es halt schade, dass er da nicht konsequenter gewesen ist. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht wirklich, was über die Musiker, die er sich da gesucht hat. Der hat sich ja hier von. Aber einem Song hat er sich doch Hilfe geholt. War das von Saltatio Mortis? Kann das sein?
Ja, aber auch den fand ich nicht wirklich gut.
Muss ich sagen.
Also meinen persönlichen Geschmack trifft es nicht.
Genau, aber wie gesagt, ich
ganz okay finde.
Ich weiß nicht so wirklich was über die Band, die er sich dahingestellt hat, aber wahrscheinlich wäre es an der Stelle schlauer gewesen, sich irgendeine etablierte deutsche Metalband zu suchen und da einfach den Gesang dann für das Album zu übernehmen. Ja, also was weiß ich, hätte er sich irgendwie die Gravedigger-Musiker schnappen können oder Accept oder so, genau. Ja, keine Ahnung, wäre wahrscheinlich irgendwie, hätte besser funktioniert, aber keine Ahnung. Also kürzen wir es ab, unseren Geschmack trifft es nicht so ganz. Ihr könnt euch auf YouTube das ein oder andere davon reinziehen, wenn ihr da Interesse dran habt. Aber man verpasst da auch nicht wirklich was, wenn man es nicht gesehen hat. Also so aus Interesse an der Materie, finde ich, kann man sich's geben, aber das werde ich mir jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag geben. Meine Tochter findet es ganz witzig. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass sie halt eben Deutsch singt und sie das versteht. Ne? Das ist ja dann irgendwie bei einer 10-Jährigen schon immer die halbe Miete. Ne? Dass wenn du die Texte verstehst, hast du eigentlich schon
gewonnen.
Ja. Ja, Mathis, vielleicht haben die Hörer es vorhin schon mitgekriegt. Ich hatte mir hier parallel das IPA eingeschenkt, was mir hier zur Verfügung gestellt wurde. Und es ist wirklich ganz lecker. Ich sag nochmal Prost in die Runde. Und dann würde ich gerne zu einem anderen Künstler kommen, zu dem wir beide ja auch einen gewissen persönlichen Bezug haben. Du erinnerst dich an Moses W. oder Moses Wieczorek, wie er
bürgerlich. Oh ja, den haben wir sogar schon mal zusammen veranstaltet.
Haben wir es gemacht oder haben wir es abgesagt?
Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich weiß, wir wollten es tun. Und also, wenn wir es getan haben, war es nicht sonderlich gut verkauft und hat auch teilweise zu deinem Ruin in dem Bereich beigetragen.
Ich bin mir...
Nicht wegen Moses, aber... nee, ich glaube, wir haben es aber getan.
Ja, haben wir. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es war auf jeden Fall ziemlich katastrophal, meine ich, der Abend, so was die Zuschauerzahlen anging.
Nicht nur der Abend, die gesamte Episode Hoshi macht sich selbstständig im Veranstaltungsbereich war eine einzige Katastrophe.
Ja, das stimmt, das war ein ziemlicher Tiefpunkt auch leider, ja. Kannst du dich noch dran erinnern, wie wir auf den Künstler gekommen sind? Ich meine, es war ein Bekannter von uns, der uns damit mal irgendwie...
Das weiß ich gar nicht. Du hattest mir mal irgendwie den Namen an die Hand gegeben, hatte ich mir das Buch damals durchgelesen, über das du, glaube ich, gleich noch ein bisschen reden wirst. Genau. Und das fanden wir beide sehr gut. Und können uns auch heute noch so ein bisschen drüber beömmeln. Das ist echt wieder so ein bisschen schön, so ein bisschen retrospektiv. Und was soll man groß drüber sagen? Aber das ist ja auch gar nichts... Ja, das habe ich auch noch hier irgendwo liegen. Ich konnte es in der kurzen Zeit auch nicht mehr ausgraben. Es liegt aber noch irgendwo hier. Müsste ich vielleicht auch nochmal querlesen. Es war sehr kurzweilig, sehr schön. Es ist ja nicht reine Comedy. Es ist ja so ein bisschen so seine Biografie auch. Und das macht aber einfach Spaß zu lesen, so ein bisschen. Ne? Weil man sich auch so mit der Zeit assoziiert, auch wenn er so ein paar Jahre noch
der ist
vor uns liegt.
Der ist locker 10 oder 15 Jahre älter als wir. Aber Aber lass uns erstmal, bevor wir da jetzt reingehen, mal so ein paar Facts zu ihm und das Buch, was wir angesprochen haben. Das Buch ist nämlich, das heißt Das rockt, Ausrufezeichen. Untertitel ist Bekenntnisse eines Heavy Metal Fans und ist, wenn mich nicht alles täuscht, 2007 erschienen schon, also schon was älter. Er hat es geschrieben unter dem Namen Moses W. Wie gesagt, er heißt tatsächlich eigentlich wie Czorek. Und kommt aus Essen. Ich konnte, also es gibt nicht so ganz viel im Internet über ihn. Ich konnte nicht so genau rausfinden, wann er geboren wurde. Im Buch steht es, meine ich, auch nicht mit genauer Jahreszahl, aber es muss irgendwie so Anfang der 70er, Anfang Mitte der 70er gewesen sein. Und ja, genau, also Bekenntnisse eines Heavy-Metal-Fans und ja, wie gesagt, kommt aus Essen. Hat auch irgendwie noch eine Band nebenbei, also hatte diverse Bands, war wohl mit einer, steht zumindest so im Buch, auch mal so halb erfolgreich, so auf lokaler Ebene. Und dabei, bei den Auftritten, das war so eine Dark-Rock, Dark-Metal-Band, ist ihm halt aufgefallen, dass er eigentlich gar keinen Bock so richtig auf die Musik hatte, hat Gitarre gespielt in der Band und hat dann in den Auftritten, bei den Auftritten zwischen den Songs dann immer mal so lockere Sprüche von sich gegeben und hat gemerkt, dass die Leute das irgendwie viel witziger finden als die Musik so und ist dann so ein bisschen auf Bühnencomedy umgeschwenkt und macht das wohl auch noch bis heute. Er hat ein paar Bücher geschrieben, nicht nur das, über das wir jetzt hier reden.
Ja, aber das war das relevante Buch.
Nee, er hat noch einen Nachfolger geschrieben, wo mir der Name gerade entfallen ist, zu meiner Schande. Das war aber, hatte ein ähnliches Thema. Ja, du hast es gesagt, also insgesamt ist das so, ist das schon autobiografisch, aber nicht nur. Er schweift halt auch sehr gerne und sehr viel ab. Es ist sehr locker geschrieben. Das ist, man kann es wirklich so weglesen. Ich habe es jetzt auch noch mal gelesen. Das sind 196 Seiten. Ich habe das, glaube ich, in 3 Tagen oder so weggelesen. Was für mich eine wahnsinnige Geschwindigkeit ist, weil so viel lese ich normalerweise nicht. Und es ist wirklich an vielen Stellen lustig. Meistens ist es mehr so ein Schmunzelhumor, also wo du denkst so, ja, genau so ist es. An anderen Stellen ist es ja durchaus auch mal ein bisschen ernster hier und da, aber insgesamt
ich
ist es
auch eigentlich mal nachdenklich, so hatte ich es auch in Erinnerung.
Das genau.
Natürlich manchmal auch so.
Naja, aber so die lockere Art und so überwiegen leicht, natürlich. Ja. Ich hatte mit ihm kurz geschrieben gestern mit Moses und hatte ihn mal gefragt, ob ich ein bisschen was zitieren darf. Also dürften wir sowieso wahrscheinlich wegen Zitatrecht und so. Aber weil ich halt auch ein bisschen längere Passage gleich hier einmal zum Besten geben wollte, ne, habe ich da lieber mich nochmal rückversichern auch sofort geschrieben. Klar, kein Problem. Na, kannst du gerne machen. Auf jeden Fall, was ein bisschen doof ist, also eine Sache. Es ist hier und da nicht so ganz gut gealtert, muss ich leider sagen. Das vielleicht erstmal zur Kritik. Und zwar finde ich, ja, ich lasse es mal für sich selber sprechen. Ich lese mal kurz was vor und dann können wir uns darüber einmal kurz ausdiskutieren. Das taucht an mehreren Stellen auf im Buch, aber ich habe jetzt hier aus dem von Seite 188, also kurz vor Ende sozusagen, einmal eine Passage für dich und dann reden wir gleich einmal drüber. Okay. Und zwar, im Leben eines jeden Menschen gibt es eine ganz bestimmte Phase, in der er seine Musik entdeckt und sie zu einem Teil seines Lebens macht. Und das ist die Zeit des Erwachsenwerdens, die Zeit, in der einem der Headliner des nächsten Open-Air-Festivals wichtiger ist als das Ergebnis der nächsten Mathe-Klausur. Es ist die Zeit zwischen dem letzten Schülerausweis und dem ersten Lohnsteuerbescheid. Leider gilt das nur für Jungen, die zu Männern werden. Mädchen, die zu Frauen werden, sind da anders gestrickt. In deren Leben spielt Musik selten die erste Geige. Dafür haben sie in der Regel den besseren Zeugnisdurchschnitt. Frauen ist die Musik ihrer Pubertät irgendwann ziemlich schnuppe, bisweilen sogar regelrecht peinlich. Aber Frauen sind ja schon als Mädchen keine loyalen Fans. Sie wechseln ihre Lieblingsband wöchentlich mit dem Erscheinen eines neuen Bravo-Posters und kommt die Pferdephase, so ist sowieso alles vorbei. Finde ich schwierig.
Also. Ja, weil man das heute so nicht mehr sagen darf.
Ja.
Generell spiegelt das so ein bisschen wahrscheinlich Moses Erlebnisse wieder, weil die Metal-Szene ja zu seiner Zeit gerade, man muss ja die Zeit sehen, aus der er das geschrieben hat, sehr männerdominiert war. Und das war so neben Popmusik, aber da bist du halt irgendwie nicht so der Fan von irgendwas, sondern du hörst so aktuelle Musik. Das war bei unserer Zeit ja auch gar nicht so anders, ne? Wo du das so aus der Schule halt so mitgezogen hast, so Sharpmusik und solche Geschichten. Aber wenn du dich auf Musik fokussierst, was gab es da groß für Bewegungen? Irgendwann in unserem Alter noch Hip-Hop dazu, aber vorher war es so Punk und Metal. Ne? So viel mehr Bewegung gab es dann im Bereich halt nicht. Und das war alles durchgehend Männer dominiert.
Ja, gut, aber immerhin, aber das hat er jetzt ja hier auch 2007 geschrieben, okay, vermutlich irgendwie aus seiner Erinnerung an die 80er, so, okay.
Ja, ich meine, so war es halt damals, da gab es halt wenig Frauen in dem Spektrum.
Gibt's ja leider tatsächlich auch heute noch, ne, also
Aber da schon durch Mixer.
Schon deutlich glaub, mehr.
Ist das schon deutlich bunter.
Ja, und ich meine, wir kennen ja auch das ein oder andere weibliche Exemplar, was an Trueness uns beide irgendwie links liegen lässt, so, ne.
Und jeder lässt uns an Trueness links liegen. Also, das ist nicht die große Kunst, ne.
Ja, aber also, ich meine, Leute, die, also, ich finde diese Aussage, dieses irgendwie wechseln halt ständig irgendwie ihre Lieblingsmusik und ist denen nachher peinlich. Naja, da gibt's auch genug Typen, ehrlich gesagt, ne. Also, das ist jetzt auch, also,
ja, das keine irgendwie Frage. So, das macht sich ja natürlich wie alles nicht am Geschlecht fest, ja. Aber ich glaube, das ist schon so einfach, wenn man das so als Zeitbeobachtung sehen kann, spiegelt das natürlich wahrscheinlich so die Mehrheit, wie natürlich nicht jeden Einzelnen. Wahrscheinlich gab es auch damals einige Frauen, die den Männern um einiges voraus waren in dem Bereich. Und ja, zum Beispiel, ich meine,
Holy Moses.
So, es gibt dann aber dann halt so ein paar Einzelfälle. So im ganz großen Bereich und im Fernsehen, ja gut, vielleicht so ein kleines Randdasein gefristet, aber das hat es halt nicht ausgemacht, sondern es war eine Frage der Erziehung, auch wie Kinder groß geworden sind. Du hast ja Jungs damals anders erzogen als heute, ne? Sondern wirklich so mit Fokus auf irgendwas und ja.
Ja.
Das ist halt eine Beobachtung seiner Zeit, würde ich sagen.
Ja, ich denke trotzdem, falsch. Ich denke, das kannst du so heute eigentlich nicht mehr schreiben. Also im Jahr 2024 kannst du das eigentlich so nicht mehr bringen. Aber das soll es auch an Kritik gewesen sein. Kommen wir mal zu ein paar witzigeren Sachen und vielleicht auch ein bisschen selbstreferenziell. Und zwar würde ich gerne noch also anderthalb kleine Passagen aus dem Kapitel Opa wurde nie nass, Seite 152 im Buch, zum Besten geben. Und zwar geht es da um die Kutte.
Ja, da kann ich auch dran hin, in die Passage, ja.
Und ja, er fängt an, es gibt in Deutschland ein amtliches Erscheinungsbild für Heavy-Metal-Fans, eine Art Uniform. Logisch, der Schornsteinfeger kommt ja auch nicht in Strapsen. Naja, so richtig logisch ist das nicht unbedingt. In anderen Ländern sieht man jungen Leuten ihre Fanzugehörigkeit nicht so eindeutig an wie bei uns. Amerikanische Rockfans sehen aus wie stinknormale College-Schüler mit Polohemd und Seitenscheitel. Okay, das ist auch nicht viel besser. Kennt ihr den Film Kiss Meets the Phantom of the Park aus dem Jahr 1978? Scheußlich. Nicht der Film, sondern die Fans. Obwohl doch, ja, der Film war auch ganz schön scheußlich. Aber die Fans waren am schlimmsten. Scheitel und Polohemden rocken nicht. Da sind die German Beer Drinkers and Hellraisers doch aus einem ganz anderen Holz geschnitzt.
Den sieht man nicht. Da muss man mal kurz
eingrätschen.
Ich glaube, Ami-Fans sind ja eh so ein bisschen anders, ne? Die haben ja gar nicht so diesen, ich will nicht sagen, dass es da keinen gibt, der einen krassen Heavy-Bezug hat und auch das so richtig durchgehend lebt. Aber, glaube ich, ein Großteil der Hörerschaft, warum das da auch so groß ist, das sind einfach so Leute, die hören alles, ne? Und die hören auch einfach Heavy Metal im Radio. Und das wird da auch gut gespielt. Und auch so Bands wie Lamb of God finden teilweise im Radio statt. Und das ist Wahnsinn, das ist cool, ne? Aber abgesehen vom Bandshirt ist, glaube ich, die das ist auch eher so eine Minderheit, ne, die da in Kutte rumrennt und die Fahne so richtig hochhält. Ansonsten hören ja Amis tendenziell alles, was auch nicht schlecht ist, ne? Man hört da die Musik, die einem gefällt. Ist doch okay.
Ja, ich finde es irgendwie, so diese Beobachtung. Das kann schon sein. Ich habe mich ehrlich gesagt nie so wirklich intensiv mit amerikanischen Metal-Fans beschäftigt, aber ja, jetzt, wenn er es so sagt, das stimmt schon, ne? Naja, er schreibt auf jeden Fall, da sind die German Beer Drinkers und Hellraisers doch aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Den sieht man ihre Metal-Attitüde 3 Meilen gegen den Wind an. Genau genommen sieht man sie nicht nur, man hört und riecht sie auch. Und dann geht's halt weiter, geht noch über die Kutte und ja. Das ist so ein bisschen so der Humor in dem Buch. Ne, also so ist es, so in dem Stil ist das eigentlich die ganze Zeit. Also sehr locker geschrieben, tritt halt häufig in so einen Dialog ist es ja nicht, aber in so einen gefühlten Dialog. Also er durchbricht die vierte Wand, würde man sagen, im Theater und spricht halt den Leser direkt an. So, ne, das ist schon sehr cool. Das kann man schon echt machen. Also insgesamt würde ich sagen, doch eine Empfehlung. Was ein bisschen traurig stimmt, ist, dadurch, dass es von 2007 ist, haben viele der Helden, die wir heute leider nicht mehr unter uns haben, noch gelebt. Also es wird halt viel über Lemmy geschrieben, es wird viel über Dio geschrieben, ne? Und ja, das ist halt so ein bisschen, ist halt viel Wasser den Rhein runtergeflossen, ne?
Aber tut ihm halt ja keinen Abbruch. Ich meine, das sind ja heute auch ungebrochen Helden, die man noch hört und eine große Relevanz haben. Und jeder, der sich für das Thema interessiert, kann man mal reinlesen, wenn man Bock auf so einen Stil hat.
Ja, also wie gesagt, kann man wirklich easy peasy weglesen. Man muss es halt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen im Kontext seiner Zeit lesen und in der Zeit, über die es halt auch sich dreht, nämlich hauptsächlich über die 80er und 70er. Aufhänger für die ganze Nummer war wohl der Eurovision-Sieg von Lordi 2006, also im Jahr davor, als die...
Da kannst du ein bisschen was drüber erzählen, noch? Komm, hau mal raus.
Ach, was soll ich darüber erzählen?
Ja, du warst auf einer Party dabei, komm.
Ja, ich hatte, also wer sich da nicht mehr dran erinnern kann, Lordi, die finnische Hardrock-Metal-Band, sind 2006 beim Eurovision Song Contest angetreten für Finnland und die mussten, dadurch, dass die nicht zu den großen Geldgeberländern gehören, in Vorentscheid rein. Und das ging wirklich so ein paar Monate vorher los, dass auf jeder verfluchten Metal-Party, also in jeder Disco, auf jedem Konzert rannten Leute irgendwie rum mit so Buttons, wo drauf stand I vote Lordi. Also so, ne, so richtig so amerikanisch wahlkampfmäßig irgendwie. Und dann wirklich da so ein bisschen Stimmung gemacht wurde in der Szene, ne? Dass man die halt wählen soll und da halt anrufen soll, um für die zu stimmen. Und als Metal-Szene da zusammenhalten soll, nicht für den wie immer komplett belanglosen deutschen Beitrag stimmen, sondern halt eben für den finnischen, wenn eine Metalband schon mal dabei ist, ne? Und ja, das haben wir damals auch wahrgenommen, so im Freundeskreis, und haben dann selber eine I Vote Lordi Party veranstaltet, haben uns ich glaube, das haben wir hier schon mal erzählt, als wir über die Kneipenfolge, in der Kneipenfolge waren, aber da hatten wir in der Ente in Gladbeck, die hatten wir uns dafür einen Abend reserviert und haben dann da schön eine Party veranstaltet und haben parallel den Eurovision Song Contest auf dem Beamer laufen lassen. Und haben dann halt alle kräftig per Handy abgestimmt für die. Und ja, die haben es ja nachher auch gemacht. Also die haben sowohl den Vorentscheid auf dem ersten Platz gewonnen, als eben dann auch den Hauptentscheid. Ein oder zwei Tage später war das, glaube ich. Weiß ich nicht mehr
genau. Genommen passt das ja auch sehr gut in diese Comedy-Folge. Mal kurz
ja, tatsächlich, ne? Ne?
Ernst nehmen kannst du sowas ja natürlich nicht, ne?
Ja. Naja, auf jeden Fall, das war wohl so ein bisschen der Anlass, weil Heavy Metal war mal wieder in aller Munde so 2006, 2007 und danach haben wir dann auch noch einige andere versucht, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ja, tatsächlich ja im letzten Jahr zuletzt auch Deutschland wieder, ne? Mit Lord of the Lost oder heißen die Lords of the Lost oder ach, keine Ahnung.
Ja, die gibt's aber auch schon sehr, 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 sehr lange, ne?
Ich weiß, aber dass man die jetzt halt da wieder zum Eurovision Song Contest geschickt hat und dann, was haben die gemacht, den letzten? Ich glaube, ne?
Also, es reiht sich so ein bisschen, keine Ahnung, welchen Platz sie gemacht haben, es reiht sich so ein bisschen diese Sachen ein, so wo Subway to Sally mal vertreten waren, so eine ähnlichen Schiene fahren die ja auch, finde ich, auch wenn die Musik eine andere ist, die kommen ja eher so aus dem Gothic-Bereich oder ist halt so Gothic, Rock-Gothic-Metal, würde ich sagen. Naja, also ja, was soll man groß drüber sagen, ne, das trifft halt so einen Zeitgeist mal mehr, mal weniger, dann kannst du mal wieder so eine Band bringen, die solche Geschichten mit abdeckt, ohne spaßig zu sein, wie eine Band wie Lordi, über die wir gerade gesprochen haben.
Ja.
Ja.
Bei einem deutschen Beitrag hat es halt beim letzten Mal tatsächlich überhaupt nicht funktioniert.
Es funktioniert selten bei deutschen Beiträgen, ja. Welche Bedeutung bist du so einem Contest?
Ach ja, totaler Schwachsinn. Aber 2006 war es halt mega witzig, ne? Mit Lordi da so als Vertreter der Heavy-Metal-Szene, das war halt richtig cool. Das hat Bock gemacht, ja.
Ja, das auf jeden Fall.
Und ich glaube, da hat jetzt hier, heißen die Lords of the Lost oder Lord of the Lost? Ich weiß halt nicht. Also
Lord of the Lost.
Ja, die haben, glaube ich, einfach nicht das Standing in der Metal-Szene, um dann da so zu mobilisieren, ne? Und dann sind sie auch nicht außergewöhnlich. Das
Standing, ich glaube, in dem Moment, wo du da auftrittst, hast du auch die Standing verloren. Also,
ja, Lordi nicht.
Für die Puristen.
Also Lordi nicht. Also, ja, okay, aber Lordi haben es ja geschafft, irgendwie weite Teile der Metal-Szene halt für sich zu mobilisieren und die dann halt auch wirklich quasi Wahlkampf gemacht haben. So wie wir eben damals auch, ne?
Ja, und, aber heute ist es doch, glaube ich, viel verpönter, oder? Wenn du jetzt heute als Metal-Band auftrittst, dann.
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, man muss auch sagen, Lordi sind ja auch so dermaßen drüber mit ihren Kostümen und so, dass die da so allein schon optisch so unfassbar rausfallen aus dieser unsägliche Kackveranstaltung.
Gespielte und Ironie irgendwie, ne? Ja. So in jeglicher Form.
Ja.
Also, dass man es selber so nicht ernst nehmen kann.
Ja, aber Mr. Lordi mit Flügeln und Pyros und keine Ahnung, das war schon ja. einfach geil, ne? Zwischen diesen ganzen Heulbojen da, dem ganzen Pop-Scheiß und dann kommen die auf die Bühne und brennen einfach alles ab, so.
Das war aber schon das wirklich war Gildo großartig. Horn damals auch schon.
Ja, okay,
ne? Das der von der Bühne springt und einfach ins Publikum geht. Nussecken kredenzt. Also ich meine, okay. Beim Auftritt ist was willst ja. du mehr?
Aber das ist ja so ein bisschen
mehr,
so
dieses, geht auch gar nicht.
Ja, wobei, aber das ist ja auch so ein bisschen so dieses, dass ja häufig auch Stefan Raab, der hat ja da auch immer irgendwie so einen Narren dran gefressen an dieser ganzen Nummer da.
Auch mit vielen Erwartungen gebrochen und sowas. Das sind wahrscheinlich auch so groß gemacht. Ne? Am Anfang so ein bisschen frech zu sein und das dann so ins Fernsehen zu tragen. Mhm. Er kam ja aus Viva. Ne,
nee, aber ich meine, speziell den Eurovision Song Contest, der wurde ja irgendwie viele Jahre gerade von deutscher Seite auch so ein bisschen verarscht, ne? Also so mit Gildo Horn und solchen Nummern irgendwie, also was heißt verarscht, aber so richtig ernst genommen hat man es nicht, weil der letzte Gewinn war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 1982 hier, ne, mit ein bisschen Frieden, ne, der letzte und einzige deutsche Gewinn, glaube ich, und dann war ja erst 2010 wieder Lena, ne? Mit ihrem Satellite-Ding da. Ey, Mathis, wir reden viel zu lange über diese Scheißveranstaltung. Ich hasse den Song Contest ernsthaft. Das Dreck interessiert keinen, wenn er nicht gerade Lordi auftritt. So, ich würde ganz gerne das Thema Moses W., das rockt, mit einer kleinen Passage abschließen, weil ich die später nochmal aufnehmen würde gerne und die würde ich dir gerne einmal vorlesen, Mathis. Mhm. Lassen wir mal meine eigenen kleinen und unbedeutenden Sorgen außen vor und malen uns das Idealbild des Heavy-Metal-Fans aus. Zur Grundausstattung gehören neben der Langhaarfrisur oder auch kurz Matte, der engen Stretch-Jeans oder Lederhose und den Turnschuhen das oben erwähnte Motiv-T-Shirt. Wichtig bei diesem T-Shirt, es ist nur dann richtig amtlich, wenn es beidseitig bedruckt ist. Vorne der Bandname und das aktuelle Tourmotiv, hinten die Tourdaten, gerne in Verbindung mit einem lockeren Spruch wie zum Beispiel I did it oder I survived oder I heard about it. So, das lasse ich mal sacken. Also erstmal so für sich genommen, ja, kann sein. Ist das so? Also, ja doch, ne? Also Shirts gehören schon irgendwie dazu.
Also ich muss ehrlich sagen, nicht nur Shirts gehören dazu. Ich finde das auch extrem cool, wenn du ein Shirt halt hast, was so ein Backprint hat. Ob du den jetzt siehst oder nicht, das macht es aber irgendwie für mich auch wertiger. Weil du ja alles irgendwie heutzutage für den gleichen Preis bekommst, ne?
Mhm,
Und dann nur so Sachen mit einem Frontrock und so ein Backdrop, ja, ist doch gut, ne? Wenn du ihn drauf hast, schön.
Ja. Genau, ja, das von meiner Seite zu Moses W., das rockt. Das Buch kriegt man noch, meine ich. Die Internetseite von ihm ist seit längerem nicht mehr so wirklich erreichbar. Auf Facebook ist er aktiv. Da könnt ihr mal gucken, Moses W., Moses Wiczorek. Wenn ich dran denke, verlinke ich das auch hier in den Shownotes. Könnt ihr mal vorbeigucken. Er, wie gesagt, er hat noch mehr gemacht. Er hat auch noch ein bisschen mehr Metal-Bereich gemacht. Er macht auch Musik, so Akustikzeugs. Er hatte ein Album gemacht damals auch, wo er so Coverversionen, so Akustik-Cover gespielt hat, unter anderem von hier 10.000 Fists und so von, wie heißen sie? Oh fuck, ist
der war auch so eine Band, glaube ich, aus Comedians, ne?
Ja, der war da noch mit so einem anderen Schriftsteller oder Comedian zusammen.
Weiß nicht, Hennes Bender teilweise mit dem?
Ja, mit Hennes Bender ist er irgendwie befreundet, soweit ich weiß. Ja. Das ist irgendwie so was Persönliches. Mal von wem war denn jetzt nochmal 10.000 Fists? Matt, ist das so eine deiner Bands hier?
Nicht meiner Bands, aber Disturbed.
Disturbed, richtig, verdammt, mein Gott, genau. Der aber ist mit
nicht
so
eine meiner Bands.
Nicht? Echt nicht? Also nein, ich fand die zumindest so zu der Zeit damals, als der Song rauskam.
Ja, ich habe sogar ein, zwei Alben von denen hier, aber ist jetzt so nicht, wo ich sagen würde, ist so eine meiner Bands.
Okay. Genau, also wie gesagt, könnt ihr ja mal reingucken. Ich fand's unterhaltsam jetzt mal wieder. Ich hatte es damals gelesen, ich fand's super witzig. Ich fand's jetzt auch cool. Wie gesagt, hier und da ein bisschen schwierig aus verschiedenen Gründen. Zum einen, viele der Leute sind halt einfach nicht mehr am Leben und dann so dieser diese Sexismus-Kritik von mir, die muss dann vielleicht einfach so ein bisschen... Ja,
dann nehme ich das Thema jetzt mal kurz auf, nicht mehr im Leben sein. Wir müssen noch mal kurz über Roman Sörgel reden, den wir als Bembas kennen.
Ja.
Ein bekannter Metal-Comedian, für die meisten Leute, die sich in dem Bereich jemals interessiert haben, werden mal irgendwie über ihn gestolpert sein. Und ja, vor etwas über einem Jahr verstorben. Am 8. Januar 2023. Sehr spontan aus dem Leben geschieden. Über die Gründe weiß man nichts. Wahrscheinlich ein Herztod oder irgendwie sowas. Was weiß ich, ne? Kurz davor, sehr tragisch auch, hatte er seine Tour abgesagt. Ne? Er hatte nur das Programm geschrieben. Dazu ist es dann nicht mehr gekommen, das dann der Öffentlichkeit kundzutun. Und was kann man über Bemmers sagen? Wie haben wir den damals kennengelernt?
Oh, tatsächlich. Also
er ist ja sehr, sehr, sehr lange dabei, aber ich glaube, in so einem Bereich so, wir kennen ihn eher so seit Social-Media-Zeiten, ne?
Ich muss dir tatsächlich sagen, dass ich den praktisch gar nicht wirklich kenne. Ich kenne ihn so ein bisschen, aber ist meist an mir vorbeigegangen. Also der Name ist mir natürlich ein Begriff, aber so richtig viel konnte ich mit dem tatsächlich nicht anfangen.
Ja, kennen ist natürlich ein großes Wort. Woher soll man den Menschen auch kennen? Aber halt, wie gesagt, er muss wohl sehr früh angefangen haben, auch nicht unbedingt im Comedy-Bereich, aber als Gitarrist hat sich lokal wohl Namen erspielt und über viele Jahre. Und als es dann mit YouTube losging, irgendwann kamen dann halt auch die ersten Bemmer-Sketches. Und da waren wir dann gar nicht so weit entfernt. Ich glaube, in unserer Studienzeit hier so 2009 rum, wo wir schon fast fertig waren. Mhm. Aber da war der uns, glaube ich, schon ein Begriff, ne? Da
ja, schon, ja.
Präsent. Ja. Irgendwie mit seinen Sketchen und der mir am meisten im Gedächtnis bleibt, muss ich sagen, der mit dem Neja, wie er das schon ausgedrückt hat, ne? Ich meine, da könnte man auch mal drüber reden, generell gleich über Metal und Comedy und Stereotype. Und das ist auch wieder so ein typischer Stereotypenwitz. Aber er in seiner fränkischen Schnauze dann auch, ne? Und diesen Sketch muss man einfach hören, den kriegt man, glaube ich, auch noch ganz gut. Die Bemmer-Sachen sollten alle, glaube ich, noch halbwegs online sein. Es macht halt Spaß, ihm zuzuhören, ne? Also, der baut das gut auf, so Sketche und aber auch da, abgesehen davon, der hat ja ein bisschen auch so Live-Content zuletzt gemacht, so Videos, wo er Sachen zusammenschraubt. Ja, schade, ne? Dass
die ja, Karriere das ist auf jeden Fall schade.
So, muss man sagen, fast zu früh enden musste, ne?
Ja, tatsächlich ist er viel lange an mir vorbeigegangen. Also ich habe die letzten Jahre da gar nichts mehr mir von reingetan. Aber ja, so wie ihr schon sagst, so 2009 rum, als das so losging, war ich da so ein bisschen mehr im Game, aber das ist doch echt schon lange her. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht mitgekriegt, dass der gestorben ist. Das hattest du mir erst erzählt.
Ja, jetzt ist ja auch nicht alles so wahnsinnig lange her, ne? So Januar 2023.
Ja, vor einem guten Jahr halt, ne? Ja, schade, schade, ja.
Ja, Roman Sörgel, darauf
mal ein Prost. Ja, ein Prost, genau. Jemand, der noch sehr unter uns weilt, ist Michael Göhre. Was haben wir denn da für Erinnerungen dran an diesem?
Er lebt noch.
Also ich habe gestern mit ihm geschrieben, deswegen denke ich ja. ja, was kann man zu ihm sagen? Wer ist Michael Göhre? Also
ich kann ja sagen, wie ich ihn damals wahrgenommen habe. Das war ja, dann auch erst so durch so, wo ich so YouTube schon was für mich entdeckt hatte, muss man sagen, die Zeit. Ne? Seitdem ist er ja auch da schon aktiv. Das war einer der YouTube-Frühstarter, kann man sagen, oder?
Doch, ja, oder? Der ist schon lange dabei.
Ja, ja, der Adapter, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall mit Poetry Slams und solchen Sachen, also sind schon wirklich einige Jahre, ja. Ja, da ist er irgendwann mal aufgetreten und das fanden wir damals sehr, sehr witzig. Der ist bis heute dabei und relevant und hat auch seine YouTube-Shows, Bücher geschrieben und ist wahrscheinlich einer der relevantesten deutschen Metal-Leute abseits der Musik, kann man das so sagen?
Ja, also das ist halt so ein bisschen, also er ist halt Buchautor, Moderator, DJ, Blogger und Poetry-Slammer, ne? Also so.
Ich glaube auch Musiker, aber da halt nicht hier erfolgreich irgendwie gewesen. Nicht, dass er jetzt so bei Rage gespielt hätte oder so, sowas meine
ich. Wüsste ich tatsächlich nicht, dass er sowas mal gemacht hat, aber Er hat auf jeden Fall eine Kolumne geschrieben im Legacy-Magazin und die hieß Jungsmusik und das ist auch das Buch, was er 2011, glaube ich, das erste rausgebracht hat. Ja, 2011, wo ich gleich ein bisschen näher drauf eingehen würde. Und ja, und wie ihr schon gesagt hast, man kennt ihn eigentlich hauptsächlich von YouTube, wo er halt meistens seine Slam-Beiträge halt geteilt hat, schon sehr früh, ne, mit in wechselnder Qualität. Und ich glaube, das erste, wo wir da so richtig drüber gestolpert sind, war Frosh Metal Brother, oder? Kann das sein?
Das ist das erste, was ich von ihm so kannte als Sketch, glaube ich. Ja, ne? Auf jeden Fall.
Ja, der ist schon uralt. Also ohne den jetzt im Detail wiederzugeben, den findet man auf YouTube. Der ist in einer wirklich relativ schlechten Tonqualität vor allen Dingen nur zu kriegen. Aber sucht einfach mal nach Frosh Metal Brother und Michael Göre. Dann findet ihr das relativ schnell. Und er beschreibt da drin die verschiedenen Metal-Genres anhand von einem, wie war denn das, von einem Frosch, diese Geschichte von dem Frosch, der irgendwie...
Ja, es gibt ja so eine alte Anekdote, ne? Also,
ja, genau, auf dem Rücken vom Fuchs irgendwie, ne?
Ja, auf dem Rücken vom Fuchs, auf dem Rücken von irgendeinem Tier, was sich über den Fluss bringt.
Ja, genau.
In dem Fall war es, glaube ich, ein Frosch, der dich halt rübertragen kann, ein Skorpion und bitte stich mich nicht.
Ach ja, so, ja, genau, ja. Ja,
ja, deswegen ja Frosh Metal Brother.
Frosh Metal Brother, genau. Und daran beschreibt er so die verschiedenen Metal-Genres sehr anschaulich, sehr lustig. Ja.
Wie das halt so abläuft, ne? Wie du halt über den Fluss kommst und...
Also da ist er damals ziemlich mit eingeschlagen mit diesem Sketch so. Also den kannte gefühlt irgendwie jeder damals. Und das muss so auch so 2009, 2010 rum gewesen sein. Ich weiß halt nicht mehr, so um den Dreh. Auf jeden Fall.
Für die Zeit war das, ja.
Ja, auf jeden Fall. So, dann hat er immer, also er hat sehr, sehr viel Poetry Slam gemacht und eigentlich fast immer, nicht immer, aber fast immer halt auch den Metal zum Thema gemacht. Er hat hier und da auch Beiträge, die damit nichts zu tun haben. Aber doch sehr, sehr häufig. Und ein paar von den aktuelleren finde ich auch richtig geil. Diese Nummer, wenn ihr mal sucht nach Ich hasse Metal von ihm, ich könnte mich da jetzt mal wegschmeißen. Er beschreibt so unfassbar treffend den Morgen danach auf einem Festival, wie du halt in deinem Zelt liegst und die Welt einfach nur scheiße ist und du gar keinen Bock mehr hast auf nichts mehr, weil dir einfach alles wehtut und du nicht gut geschlafen hast und viel zu wenig und alles Kacke und Kater und
ja, du auf jedem Festival am Morgen danach.
Das stimmt. Ja, genau.
Und also, siehst du aus.
Ja, so sehe ich. Du siehst nicht besser. Ja, du bist meistens schon nicht mehr da. Du bist meistens schon irgendwo unterwegs.
Nee, mittlerweile nicht mehr, aber früher habe ich dich meistens mal mit einem Bier begrüßt. Und du wolltest
ja, früher, ja. Ja gut, aber er ist tatsächlich Jahrgang 1975, also auch doch nochmal eine Ecke älter als wir sogar, obwohl man das dem so nicht ansieht. Ich hätte ihn jetzt eher so, ja gut, ich meine, es sind jetzt auch nur 7 Jahre, aber ja. Auf jeden Fall, den Sketch finde ich unfassbar geil, weil er natürlich darin endet, dass er 10 Minuten später wieder mit einer Dose Bier irgendwie vor seinem Zelt steht und die erste Grindcore-Band des Tages nicht abwarten kann und die Scheiße halt einfach nur geil ist. Und, also, aber so diese Reise dahin von ich wach auf und alles ist kacke und ich hasse es und ich will nichts mehr mit Metal
zu tun haben. Das erinnert mich total an dich, Hoshi.
Ja, genau.
Wenn du morgens am Festival morgens wach wirst, du hast dein ganzes Leben, du verfluchst alles, du willst nichts mehr, du willst nie wieder trinken, nie wieder Metal hören, keine Ahnung. 10 Minuten später, keine Ahnung, was da passiert ist.
Zweite Dose Bier am Hals.
Dann machst du
und dann Menno Bau mit Krölen.
Genau.
Ja, aber so ist es doch. So ist es doch einfach. Ja, auf jeden Fall ein paar sehr, sehr witzige Sketche. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal der Blick in den YouTube-Kanal von ihm. Er macht dann noch relativ viel auch unter dem Label Jungsmusik. Da ist er auch auf Instagram recht aktiv, aber eben auch auf YouTube, wo er dann viel so Beiträge zu verschiedenen Sachen macht. Teilweise auch zu Filmen und Serien und so. Ja, kann man sich mal geben. Also ist auf jeden Fall cool. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, oder du hast es auch schon gesagt, er hat ein paar Bücher geschrieben. Und im Speziellen würde ich gerne heute eingehen auf den ersten Band seiner Trilogie Jungsmusik, und der, wie gesagt, 2011 erschien. Und ja, was kann man dazu sagen? Also das ist insgesamt, würde ich sagen, schon so eine Art Coming-of-Age-Geschichte. Allerdings ist der Protagonist zum Zeitpunkt des Erscheinens 27. Ich weiß nicht, wie autobiografisch das ist. Ich vermute mal, dass einige der Anekdoten da drin autobiografisch sind, zumal die Hauptperson heißt zwar anders, die heißt Torben. und nicht Michael, aber sie ist halt auch Metal-DJ und kriegt einen Blog, also der auch Jungsmusik heißt und so. Aber ich weiß nicht, was jetzt so wirklich die autobiografischen Details da drin sind. Wie gesagt, ich denke mal, einiges, er ist halt in Gütersloh geboren und lebt, glaube ich, mittlerweile in Bielefeld. Und das sind halt alles so Sachen, die halt so eins zu eins auch auf den Charakter passen in dem Buch. Und das Buch, so die Haupthandlung, ist ehrlich gesagt, wie gesagt, Coming of Age, so Metaller, der irgendwie mit 27 merkt, da können wir uns vielleicht auch noch dran erinnern, Mathis, so dieses so langsam muss es mal auf die Reihe kriegen. So, ne, ich bin Ende 20 ja. Und immer noch am Rumstudieren und irgendwie so langsam wird es mal Zeit, im richtigen Leben anzukommen, finde ich richtig cool geschrieben. Die Handlung
gefühlt bis heute nicht.
Ja, gut, aber du weißt, was ich meine, ne? So dieses man hängt halt immer noch irgendwie so in der Studentenbude rum, in der man 10 Jahre
Forschung gemacht hat. Ja, so wie früher, man müsste mal anfangen zu lernen. Man müsste mal.
Ja, und einfach auch mal irgendwie im Leben ankommen, ne? So dieses typische, so du kannst ja nicht mit 50 immer noch irgendwie hier in deiner 30 Quadratmeter Bude rum.
Ja, tust ja auch nicht, du fliegst morgen nach Ägypten, also von daher.
Ja, übermorgen, aber ja. Auf jeden Fall, so ansonsten, die Geschichte dreht sich hauptsächlich darum, dass er in seinem Freundeskreis, der irgendwie aus 6 Leuten besteht, ein so ein lockeres Pärchen, die immer miteinander rummachen, wird sie auf einmal schwanger und dann bricht so ein bisschen so die Realität rein in die kleine heile Welt und er ist halt verliebt in seine beste Freundin, die auch Teil dieses Freundeskreises ist, kriegt's aber absolut nicht hin, ihr das zu sagen und stattdessen verletzt er sie immer mehr und so, also so das total aus dem Leben, wirklich komplett aus dem Leben geschrieben, die ganze Nummer. Und zwischen den Kapiteln, und das finde ich einen extrem smarten Schachzug, hat er immer so 1 bis 3 Seiten Einschübe, die eigentlich nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun haben, aber das Ganze so ein bisschen, ja, so metal-spezifische Themen, so ein bisschen näher beleuchten. Hast du dann zum Beispiel, oder einfach nur witzig sind, ich glaube, das sind auch teilweise seine Poetry-Slam-Beiträge. Also einer ist zum Beispiel Tag eines Black-Metal-Fans. Und da gibt's ziemlich sicher auch ein YouTube-Video zu, meine ich mich zu erinnern. Ich würde jetzt aber gerne einsteigen mit einem dieser Einschübe. Und zwar geht's um den Einschub auf Seite 185, Backprint am Arsch. Und da wirst du vielleicht den Rückbezug zu Moses W. von gerade wieder erkennen. Und ich steige einfach mal ein, relativ am Ende dieses Einschubs. Ja, der Metaller neigt zu Kitsch und Sammelwut. Aber das überflüssigste Utensil ist gleichzeitig auch das am häufigsten anzutreffende, das Heavy-Metal-Shirt mit Rückenaufdruck. Hallo? Im Idealfall hat der Träger des Baumwoll-Werbebanners lange Haare. Eine Matte bis zum Arsch, wenn möglich. Nichts von dem, was draufsteht, völlig überflüssig. Der einzige legitime Rückenaufdruck wäre in meinen Augen, wenn du das lesen kannst, sind meine Haare zu kurz. Also komplett das Gegenteil von dem, was Moses W. in seinem Buch schreibt. Und ich bin mir noch nicht sicher, auf wessen Seite ich stehe an der Stelle. Aber recht hat er, oder?
Naja, ich mag Shirts, die halt beißartig bedruckt sind. Das ist schon cool. Irgendwie auch, wenn du es selber nicht siehst, aber irgendwie ist das ja schön, ne? So ein Kunstwerk für sich kann ja so stehen.
Ne? Ja,
ich bin Fan.
Ich fand's auf jeden Fall ziemlich witzig. Wie gesagt, das sind immer so kurze Einschübe, die er halt zwischen den Kapiteln bringt und die das Ganze so ein bisschen auflockern. Das finde ich einen super smarten Move. Ist so, wie ich das gesehen habe, ich habe mir Band 2 und 3 auch bestellt. Zumindest im zweiten ist es so nicht mehr drin. Aber wahrscheinlich ist die Nummer auch irgendwann einfach so ein bisschen auserzählt, oder? Also ich meine, wie oft willst du wie viele dieser Themen willst du da beleuchten? Ich meine, wir haben ja hier schon irgendwie Probleme, teilweise Themen zu finden für den Podcast so, und ich meine,
also ja, zumindest allgemeingültige zu finden, aber wo wir bereit sind, dann irgendeinen nennenswerten Aufwand in Betracht zu ziehen, um das zu machen, ne?
Ich habe noch eine andere sehr humorigen Einschub, und zwar heißt der Einschub The Kids Are Alright. Da geht's halt um Mode für Kleinkinder. Ne? Man hat jetzt auch die finanzkräftigste Zielgruppe ins Visier genommen, Kleinkinder. Werdende Mütter und Väter, die ihren Rocker-Status auch in der Krabbelgruppe demonstrieren wollen, finden es nicht weiter behämmert, Frischgeborene in Werbeträgertextilien der Plattenindustrie zu stopfen. Waren Sprüche wie Mummies Little Monster als Beschriftung für den vollgekotzten Strampler aufgrund ihres Wahrheitsgehalts noch ganz witzig, kam ich als Außenstehender doch ins Grübeln, als die ersten Baby-Band-Shirts in die Mailorder-Kataloge rutschten. Wenn etwas noch nicht sprechen oder laufen und weder Wasser noch Bier halten kann, sollte es auch nicht in T-Shirts von Slayer oder Kiss rumlaufen. Ich hoffe inständig, dass es derartiges Merch nicht zum Cannibal Corpse Epos Butchered at Birth zu kaufen gibt.
Doch, gibt's.
Ja, so, also in diesem Stil sind diese Einschübe, die Story an sich will ich jetzt nicht zu sehr spoilern, ich kann das tatsächlich ziemlich empfehlen, das hat mich auch sehr, sehr gepackt. Die Story an sich, wie gesagt, die ist jetzt nicht irgendwie die Neuerfindung der, des Prosa-Romans oder so, aber es ist extrem lustig geschrieben und man bleibt da auf jeden Fall dran und da kommst du wirklich schnell durch das Buch. Ja, das zu Michael Göhre, so neben seiner Bühnentätigkeit eben auch noch Autor und eine totale Empfehlung. Also kann ich nicht anders sagen. Ich weiß nicht, du bist da außer YouTube noch nicht so wirklich mit ihm in Berührung gekommen, oder?
Ja, doch, schon live gesehen und insgesamt die Bücher, okay, die hab ich mir nicht geholt, hatte ich auch nicht gelesen. Wie ich ihn heute finde, finde ich eher so die interessante Frage. So eine Rezeption, auch mal die großen Clips, die man heute noch kennt oder die höchsten Klickzahlen haben. Ne? Dieses Froschmel-Brother oder der vegane Metaller. Ne? Was macht für einen Eindruck macht das heute?
Also ich finde es ehrlich gesagt, Froschmel-Brother ist so ein bisschen durch für mich, weil ich es zu oft gesehen habe. Wie gesagt, so diese.
Aber liegt es nur daran oder verändert sich der Humor
an der Stelle? Nee, also ich glaube, mein Humor hat sich da ein bisschen geändert. Auch wie gesagt, auf der anderen Seite diese Geschichten. Kennst du zum Beispiel den Clip Antichristian?
Ja.
Ich finde den so geil. Dieses, wie er beim Autoverkäufer steht und er sich fröhlich als Christian vorstellt und er sagt, ich nenne ihn konsequent Antichristian. Super cool. Also da könnte ich mich immer noch wegschmeißen. Finde ich mega, mega witzig, ja.
Den fand ich ehrlich gesagt beim ersten Mal nicht witzig.
Echt? Boah, ich fand den super. Also ich finde gerade, wie gesagt, so die neueren Sachen hier, Metal ist scheiße und so, finde ich richtig cool. Also finde ich einen absoluten Volltreffer. Aber ja, ich habe dich tatsächlich unterbrochen. Lass du doch mal.
Ja, erstmal. Insgesamt wollte ich nur auf was hinaus, wie sehr sich Humor verändert. Also ich kann heute über wesentlich weniger Sachen lachen, als ich früher konnte. Und ja, okay. Ich kann ja nicht genau sagen, woran es liegt. Ne? Gibt zum Beispiel Sachen aus so Filme, so Klamauk-Filme früher, über die ich mir ermittelt habe, so Nackte Kanone und solche
Geschichten. Ja, ne? Ist halt nicht so gut gealtert. So. Ne?
Ja, aber so ähnlich geht es mir teilweise auch mit YouTube-Clips. Ne? So auch so teilweise aus dem Mittelbereich. Ja, weiß ich nicht. So lache ich da heute noch drüber. Vielleicht zu oft gehört. Vielleicht ist es das.
Mhm.
Ich kann es dir nicht genau sagen, ne, woran es liegt, aber insgesamt, nee, es regt mir nicht mehr als so ein müdes Schmunzeln teilweise ab, ne.
Oh, okay. Also ich, wie gesagt, also ich finde gerade Michael Göhre finde ich sehr witzig. Also kann ich mich immer noch drüber kaputt lachen. Wie gesagt, die ganz alten Sachen, vielleicht auch wegen der Qualität und so, bisschen schwierig, aber so vom Inhalt her. Ja, wie gesagt, Frosch Metal Brother nur wirklich nicht mehr, weil 200 Mal gesehen vor 15 Jahren oder so. Und aber die anderen Sachen, als ich jetzt da wieder so drüber gestolpert bin, mich so ein bisschen reingeguckt habe und dann auch viele Sachen, die ich zum ersten Mal dann gesehen hatte, fand ich durchaus cool. Ja, ja, du hattest vorhin schon gesagt, wir haben den ja mal live gesehen, ne? Kannst du dich noch erinnern, wo?
Ich glaube, wir haben sogar nicht nur einmal live gesehen. Ich kann mich ganz dunkel erinnern, wenn ich nochmal richtig zurückgehe, glaube ich, war da nicht so mal mit Helveta einmal gewesen?
Oh, das, da kann ich mich wiederum nicht dran erinnern, aber wo ich mich sehr deutlich dran erinnern kann, war, dass der hier in Hamm mal auf so einem kleinen Festival, auf so einem Bauernhof gespielt hat.
Das wusste ich mitunter nicht mehr, dass er da war. Das hattest du mir die Tage nochmal erzählt. Ja, ne?
Genau.
Aber stimmt, da konnte ich mich im Nachgang auch nochmal dran erinnern. Ja.
Ja, das war so ein mini kleines Festival, wo ich auch nicht weiß, was daraus geworden ist. Das hieß, glaube ich, Isenburg Open Air. Das war super lustig. Ihr wart da schon alle. Also du warst da mit ein paar anderen Leuten. Ich bin einen Tag später erst angereist, aber ich habe extra so getimed, dass ich ihn noch sehe in der Pause, weil das war so genau die Zeit. Also das musste 2000, weiß ich nicht, 13 oder so gewesen sein. Da war er schon eine Zeit lang so in unseren Dunstkreisen bekannt und naja, auf jeden Fall.
2011, 2012, 2013.
Ja, so um den Dreh. Naja. Nein, Mathis, das ist Quatsch. Das war 2014, weil meine Tochter schon geboren war, tatsächlich. Ha. Ja, das war so eine der ersten Geschichten, wo ich dann mal gesagt habe, ich gehe mal wieder auf Walz.
Ich hab auf das Walz. Auf meiner Kutte hier irgendwo. Ich suche sie gerade.
Ja, aber das fand ich damals auf jeden Fall schon ganz witzig, auch dass man den dann da so als, ich glaube, es war kein Pausenprogramm, er hatte, glaube ich, tatsächlich einen Slot, ne? So, also so.
Ja,
so
das Trigger. Wird kein Filler gewesen sein oder sowas, ne? Also wenn er da war, dann.
Ja. Naja, schaut mal rein, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, ich kann die das Buch oder die Bücher, ich bin jetzt beim zweiten Teil, so erstes Drittel, ist auch sehr, sehr witzig. Ist 2 Jahre später erschienen, also 2013, und heißt Höllenglocken. Und da geht es darum, dass er seinen Schwarm aus dem ersten Teil dann heiratet und was das so alles mit sich bringt. Und ist man denn eigentlich bescheuert, dass man so ein bürgerliches Leben anstrebt? Und ja, im dritten Teil hat das wohl alles verkackt und ist dann irgendwie, der heißt Straßenköter, und ist dann wohl irgendwie auf Tour mit irgendeiner Band. So, also da hat er dann wohl alles wieder in Sand gesetzt. Der ist 2017 erst erschienen, also tatsächlich noch gar nicht so furchtbar alt. Ja. Ja, Mathis, haben wir noch irgendwas zum Thema Comedy und Metal?
Ja, man könnte noch mal ganz kurz über Alexander Prenz reden.
Ah ja, ja.
Parabelritter.
Ja, würdest du den im Comedy-Bereich
eigentlich verorten? Gar nicht, aber ich wollte es nur mal kurz erwähnen, dass er ganz am Anfang seiner Karriere, wo er mit seinem L-Kanal noch versucht hat, so diesen Fame zu bekommen, den er jetzt heute auch verdient bekommen hat, aus anderen Gründen. Ne? Er hat sich ja sehr im Politbereich Namen gemacht, durch Recherche, durch andere Sachen, aber mit schlechter Comedy damals, ne? Würde ich so sagen. Was war das, was immer so sein Ding war? So eine komische Gandalf-Karikatur, die immer wieder rausgehaut hat. Und so ein bisschen so Sachen, die so ein bisschen lustig immer Metal waren, ne? Bevor er dann nur noch so etwas ernsthaftere, auch Metal-Themen angegangen hat. Aber das startete ja mal relativ comedyhaft. Also nicht so grundsätzlich, es war gar nicht als Comedy-Show angesehen, aber er hatte oft so mal so ein paar lustige Sachen halt drin gehabt. Also vermeintlich lustige Dinge. So, keine Ahnung, vielleicht feiert man die mal so nach ein, zwei Bier.
Also ich weiß nicht, ich finde,
peinlich, aber
ich finde, also zum Parabelritter, ich war da nicht so richtig im Game drin, als der groß war. Das war so die Zeit, wo ich gerade einen großen Bogen um YouTube gemacht habe. Dass der irgendwie so lustig, vielleicht auch unfreiwillig war mir gar nicht jetzt so klar. Ich hätte also
ja, unfreiwillig nicht, aber es war halt so, naja, man hat halt so lustige Sachen gemacht, die eigentlich gar nicht lustig waren. Das ist mir heute auch klar. Ich glaube, er hätte retrospektiv Sachen auch anders gemacht. Was soll man groß über ihn sagen? Sonst spielt er in der Comedy-Szene natürlich keine Rolle.
Ich finde aber auch so, also er hat ja dann viel über Metal gemacht, oder Metal-spezifische Themen, und das war ja auch relativ erfolgreich oder ja doch eigentlich schon sehr erfolgreich, und hat ja dann irgendwie vor ein paar Jahren dann entschieden, dass er da eigentlich nichts mehr mit zu tun haben will im Großen und Ganzen, ne?
Ja, weil er einfach mit anderen Sachen, glaube ich, auch mehr Erfolg hatte. Ich weiß gar nicht, ob er es vielleicht beibehalten hätte, wenn man damit einen ähnlichen Erfolg gehabt hat. Aber er hat ja auch parallel dazu halt studiert auf Lehramt, glaube ich. Irgendwie Geografie. Ich
habe keine Ahnung. Gar
nicht mehr genau. Ich habe so ein bisschen mal verfolgt damals und ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, ob er es durchgezogen hat. Aber offenkundig ist er jetzt mittlerweile ja schon mehr im YouTube-Game wieder angekommen. Aber es hat nichts mehr mit Comedy zu tun. Seit 2, 3 Jahren macht er, glaube ich, nur noch politisch.
Ja, also vor allem auch nichts mit Metal mehr, ne? Also
Ja, ich glaube, sein Festival macht er noch parallel. Aber ansonsten tut er so am Kanal nur noch
politische Themen. Eigentlich politische Sachen. Themen, ja, hauptsächlich.
Ja, genau.
Also er hatte...
auch nicht schlecht. Er ist ja kein Blödmann. So, er weiß ja, wie er Sachen recherchiert. Ja, ja. Er macht sich auch Mühe damit. Und da würde ich auch alles gar nicht in Abrede stellen. Und ich finde ihn auch nicht schlecht. Ne? Da kann man sich echt mal ansehen. Aber ich finde das oft... dann guckst du halt nicht zur Kurzweile an. Ne? Wenn du mal so Infos brauchst... Tatsächlich nicht die schlechteste erste Adresse. Er ist halt kein Blödmann, so ist auch kein Arschloch und.
Ja, der hatte, wir hatten ja letztens auch drüber geredet, immer über diesen Beitrag von Funk, dieses irgendwie The Dark Side of Metal oder
so. Ja, Witz an der ganzen Sache ist, er ist jetzt Teil von Funk.
Ja, das ist so geil, ne? Da habe ich mir auch so kaputt gelacht. Ja, auf jeden Fall, da hat er ja
aber
so
ein Reaction. Aber er hat so ein schönes Video drüber gemacht, nicht ein Reaction-Video, könnte man es nicht nennen, aber er hat, das habe ich mir auch angeschaut, ne? Warum er das getan hat. Kann man verstehen? Finde ich jetzt... auch okay. Also, ich würde jetzt nicht sagen, macht man das nicht, ne? Warum?
Ja, also ehrlich gesagt, also ich habe es noch nicht gesehen, das Video, warum er das gemacht hat. Ich finde es gerade, weil der vor ein paar Monaten erst da so dermaßen auf Funk eingedroschen hat und dann halt auch wieder eine Reaktion von den Redakteurinnen gekriegt hat, die den Originalbeitrag gemacht hatten und ihm auch ein paar Sachen, ein paar Unsauberkeiten nachgewiesen haben in seiner Recherche. Also ich fand es ehrlich gesagt ziemlich, also so von außen betrachtet wirkt es irgendwie nicht sehr, mit sehr viel Rückgrat behaftet, ehrlich gesagt, sowas zu machen und dann auch noch
dieses... Nee, wirkt's nicht, aber wenn du es anschaust, glaube ich, das Video, also ich finde schon, das macht Sinn, dass er es tut, wenn du das Video anschaust, er begründet es halt, ne, also er hat ja jetzt keinen willenlos Vertrag und ich bin Sklave von, sondern er verkauft halt seinen Kanal dann für Beiträge von, die er dafür macht, aber frei machen darf. Das ist Teil des Vertrags.
Ne? Ja.
Also,
ja, aber auch, dass er hat sich insgesamt komplett oder mehr oder weniger komplett vom Metal abgewendet und auch das nehme ich ihm ehrlich gesagt ein Stück weit krumm. Also ist ja okay.
Ja, wenn das finde ich jetzt so ein bisschen blöd, dass das über den Parabelritter-Account immer nur noch laufen musste. Ne? So, ich meine, da hat er natürlich die höchsten Klickzahlen. Das verstehe ich auch alles irgendwie. Und ist ja auch schön, wenn sich der Kanal jetzt so entwickelt hat und dann kann er auch jetzt dabei bleiben. Aber das war mal ein Metal-Kanal gewesen, ne? Das finde ich so ein bisschen schade, dass man dann, dass er da nicht irgendwann gesagt hatte, macht das über Alexander Prinz. Er hat natürlich Gründe, so, da macht er dann private Sachen eher. Ja, gut, so keine Ahnung, aber dass dann nur noch der Politkram war, das war auch dann irgendwo, wo ich ihn nicht mehr verfolgt hatte oder auch deabonniert hatte. Ja. Konnte ich mir alles nicht mehr so in der Regelmäßigkeit geben, ne?
Ja, und das finde ich halt irgendwie so dieses Gesamtbild, was er dadurch jetzt irgendwie gerade von sich zeichnet. Also ich gebe dir recht, ich mag eigentlich auch seine politischen Beiträge, das kann man sich alles geben, das ist cool, aber...
Ja, weil das halt vernünftig macht, man kann ihm viel vorwerfen, so, ne? Manchmal auch dieses so ein bisschen, wenn man so blöd sagt heute, ist ja so ein Schimpfwort, so Gutmenschentum geworden, aber er beschäftigt sich wirklich sehr nachhaltig mit den Sachen, ne? Mhm. Er recherchiert da bis ins Kleinste, du kannst ihm viel vorwerfen, aber recherchieren kann er.
Ne? Ja, ohne Frage.
Und, er guckt rein. Also natürlich auch da kannst du dich mal verheben. Hat er vielleicht auch mal in einem oder anderen Beitrag, aber so ganz generell finde ich seine Beiträge, gerade auch im politischen Bereich, wenn ich mir die mal angucke, meistens gut. Das macht er echt gut.
Ja, ich will ihn jetzt auch nicht dissen, er ist ja trotzdem noch irgendwie Metaller, mindestens hat er sich die Haare noch nicht abgeschnitten, da ist ja schon mal ein Anfang, aber Mathis, lass uns langsam Richtung Ende dieser Folge hier segeln, wir sind jetzt auch schon
ein bisschen vom Thema ab. Ich wollte hier nur auf dieses ursprünglich Comedy-Sache, die man hatte, das war mal so eine Gandalf-Parodie, aber wie gesagt, viel mehr gibt es darüber auch nicht zu sagen, das ist glaube ich heute so ein bisschen peinlich, will ich nicht sagen, aber das hat auch keine Relevanz mehr, glaube ich, großartig. Ja. Ne? Und, viel mehr gibt's auch nicht.
Ja, wenn ihr Bock habt, schaut doch mal hier Moses W., das rockt, oder halt die anderen Sachen von ihm, oder auch, wie gesagt, diese Akustikmucke, müsst ihr mal ein bisschen googeln. Cool, eigentlich ganz cool. Michael Göhre oder halt riskiert mal ein Ohr bei Bülent Ceylan, vielleicht könnt ihr dem ja mehr abgewinnen als wir. Das Album, ich weiß gar nicht, haben wir gesagt, wie das heißt? Das heißt, ich liebe Menschen. Ich glaube, das haben wir gar nicht gesagt vom
Nach dem ersten Song, glaube ich, auch der Platte.
Genau, ja. Ist gerade erst erschienen vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall noch nicht lange raus. Und riskiert mal ein Ohr und lasst uns mal wissen, was ihr davon haltet. Ansonsten nochmal der Aufruf, den der Mattes hier so schön gestartet hat. Lasst uns mal wissen, wo ihr herkommt. Was so eure Story ist, so ein bisschen, ein paar Sätze gerne. Und dann kriegen wir so ein bisschen besseres Bild über euch, wer uns hier so zuhört. Mattes, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel außer meinen üblichen Sermon, so von wegen, trete mit uns in Kontakt, habe ich aber gerade schon so ein bisschen indirekt durch die Hintertür gemacht mit dem Aufruf, uns zu sagen, wo ihr herkommt. Ansonsten nochmal einmal der Hinweis, ihr könnt uns gerne supporten bei Steady und ich, faule Sau, habe immer noch keine Schatzkiste produziert für den Supporter-Feed. Ah, fuck, das wird auch nichts mehr, bevor ich in Urlaub fahre. Und vielleicht nochmal schon mal die vorsichtige Ankündigung, dass es möglicherweise sein könnte, dass die nächste Folge sich etwas verzögert. Oder greife ich da zu sehr vor?
Nee, das nicht. Dann nicht wieder mal einen Zeitgeist machen, für den wir noch nicht mal die Abstimmung
fahren. Ja, dann müsste ich die Abstimmung einschärfen. Und
lieber direkt die neue Priest-Platte auf.
Ja, genau. Ich guck mal, vielleicht haue ich noch eine Zeitgeist-Abstimmung raus, aber ja gut, ich meine, diese Folge hier, ihr hört die jetzt frühestens am 29. März und dann sind wir ja eigentlich auch schon wieder fällig am 12. und ob wir das hinkriegen, ich komme halt am 6. erst wieder oder am 5. Ja, am 5. komme ich wieder. Ob wir das hinkriegen, das könnte sportlich werden, aber ihr werdet es dann sehen, ob wir es schaffen. Ansonsten verfolgt uns einfach auf unseren Kanälen. Und da werden wir euch dann mitteilen, ob wir pünktlich erscheinen oder vielleicht eine Woche verschieben oder so. Mattes, ich habe nichts mehr. Ich sag einfach mal hier ein fröhliches Metal-Off in die Runde.
Ja, mit dem Sinne, Metal-Off.